Freiraum, die Podcast mit Elke Waldhelm von Sky.
Wir haben ja alle begrenzte Energie, die wir für Familie, Freunde, Hobbys und auch den Beruf brauchen. Und ich glaube, je mehr wir selber sind im Beruf und uns dafür auch nicht verstecken, desto mehr Energie haben wir für den Beruf, seid ihr selber. Weil sonst verbraucht ihr Energie für Dinge, die nicht wichtig sind.
Herzlich willkommen zu Kopfraum, die Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders auf Anna-Sophie Herken. Anna ist nämlich für mich eins der unglaublichsten Role Models, was das Thema Diversity, Sustainability, Leadership und vieles andere angeht. Und was ich an Anna auch so toll finde, ist ihr ganzes ehrenamtliches Engagement, wie sie sich engagiert bei Not-Profit-Organisationen und da wirklich einen Beitrag leistet für die ganze Gesellschaft. Aktuell ist Anna tätig bei der Allianz Asset Management GmbH, aber, und da werden wir gleich noch mehr erfahren, sie hat schon sehr, sehr viel gesehen und erlebt und hat auch noch viel vor im Leben. Herzlich willkommen, Anna.
Ja, vielen Dank, Elke, und ich freue mich sehr auf unser Gespräch und unsere Diskussion. Also danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Super, dass es zeitlich geklappt hat. Da ja nicht jeder dich kennt. Ich glaube, viele kennen dich und wahrscheinlich auch viele, die das jetzt anhören werden. Aber vielleicht gibst du uns noch mal ein bisschen Einblick in deinen beruflichen Werdegang. Was waren denn da so die Stationen? Und was ich auch immer spannend finde zu hören, ist, was waren denn so deine Antreiber und Motivatoren?
Ja, gerne. Also ich bin Deutsch-Schwedin und ich glaube, so mein großer Antreiber im Leben ist, so, das hast du ja schon so in der Introduction gesagt, so gesellschaftliche Veränderung. Also ich komme aus einer Familie, wo das immer ein großes Thema war und ich sag mal so soziale Gerechtigkeit, also Ungerechtigkeit ist für mich zum Beispiel irgendwie so ein Trigger-Ding, also sich mit solchen Themen zu beschäftigen und habe das auch in meiner Karriere, würde ich sagen, recht konsequent gemacht. Aber, und das ist so vielleicht so das Untypische, auf verschiedenen Seiten. Also ich habe sozusagen angefangen, ich habe bei der Weltbank gearbeitet an Projekten. Ich war dann in der Bundesregierung, habe mich da aber auch mit Nachhaltigkeit auf der Wirtschaftsseite beschäftigt. Ich bin dann zurück zur Weltbank gegangen, habe da mehrere Jahre an großen Projekten gearbeitet, Entwicklungshilfeprojekten in Indien, aber auch in Nigeria. Und das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht, weil das war wirklich so Arbeit vor Ort, also was komplett konkret ist. Ne? Also es war so, sich in den Slums von Indien zu schauen, haben die Wasser in den Wohnungen. Ne? Also so wirklich, das war ganz, ganz spannend und auch ganz berührend. Und habe dann aber, weil ich Kinder bekommen habe, gedacht, oh, das ist irgendwie nicht so richtig gut vereinbar und bin dann sozusagen weitergezogen über verschiedene Stationen. Ich habe dann eine Universität geleitet, die sich auch viel mit so Governance, also mit sozial- und gesellschaftlichen Themen beschäftigt. Und bin von da aus dann in den Finanzsektor gegangen, weil das auch mal so mein zweites war, weil ich dann auch so gedacht habe, es ist ganz toll, wenn man sozusagen da was verändert, wo eigentlich die Macht liegt. Und das ist natürlich in Wirtschaft und Finanzen, da sind natürlich viel Veränderungsmöglichkeiten. Und bin jetzt seit etwas über 5 Jahren bei der Allianz und ja, bin da unter anderem auch in USA und China unterwegs und werde aber zum Sommer den Job wechseln und in eine Organisation gehen, die sich auch nochmal viel stärker mit diesen Entwicklungsthemen beschäftigt.
Also ich finde es ganz beeindruckend und mir wird fast ganz schwindlig, wenn ich mir anhöre, was du alles machst und auf der ganzen Welt, was du schon alles gesehen hast. Aber vielleicht nochmal, falls ich nicht die Einzige bin, der noch ein bisschen der Kopf schwirrt. Ja. Du bist ja Juristin als Background. Wie kommt man jetzt als Juristin zur Weltbank?
Ja, genau. Ich habe Jura studiert. Ich habe ja schon gesagt, so dieses Gerechtigkeitsding war ganz groß bei mir und habe dann in Deutschland, Frankreich und USA studiert und habe ein Master of Law in den USA in Washington gemacht und habe da im Rahmen des Unterrichts viel über die Weltbank gelernt und bin da ehrlich gesagt hingegangen mit so einem Studententrip und habe dann gesagt, ich würde so gerne hier arbeiten. Also so hat das eigentlich begonnen und bin dann aber auch wieder nach Deutschland zurückgegangen. Es hat mich aber nicht losgelassen und bin dann später wieder zurückgegangen. Aber das war so ein bisschen Zufall, aber ist auch nicht so ein großer Widerspruch, weil für mich war Jura immer so dieses Gerechtigkeit schaffen und ich wollte auch immer Völkerrecht machen oder Umweltrecht, also so die gesellschaftlichen Themen.
Und Menschenrechte, glaube ich, ist ja auch genau, ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt.
Ganz genau.
Ja, also da musste ich nur, als wir uns mal unterhalten haben, erst so ein bisschen schnackeln. So, ja, Weltbank und Menschenrechte und Jura. Ja. Ah ja, also da gibt es eigentlich doch einen sehr, sehr engen Zusammenhang. Aber gibt es irgend so ein Der Moment, wo du sagst, das war ein besonderer Trigger, du sagst, deine Eltern haben dich schon motiviert, aber hast du, ich meine, du hast ja auch eine tolle Karriere gemacht, du hättest jetzt ja auch sagen können, ich bleibe jetzt irgendwo im Operativen. Was hat dich so motiviert, auch in diese Leadership-Funktionen zu kommen? Hattest du wichtige Mentoren? Also vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen erzählen, was waren denn so die Scheidewege, und wie hast du dann die Entscheidungen getroffen, wo wann abzubiegen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch eine Frage, die ich gar nicht richtig kohärent jetzt gar nicht so beantworten kann, wie das wahrscheinlich auch so Headhunter gerne hören. Ich war immer extrem interessengetrieben. Also ich habe eigentlich nie einen richtigen Plan gehabt, außer dass mich Themen interessiert haben. Also dieses Thema soziale Gerechtigkeit zum Beispiel. Und das war dann wirklich es hat sich entwickelt. Also ich habe jetzt nie gesagt, ich habe strategisch den nächsten Schritt geplant, sondern die kamen auf mich zu, die Schritte, und die haben sich richtig angefühlt in dem Moment. Und das war so wirklich eine Bauchentscheidung. Also es ist immer mit viel Leidenschaft und gar nicht so mit dem, nützt mir das jetzt was. Und am Ende, glaube ich, ist das immer vielleicht auch ein ganz guter Weg, weil ich glaube, dann, wenn man das macht, was einem liegt, wofür man brennt, dann glaube ich, kann man nur gut sein. Und das war so vielleicht ein bisschen unorthodox, aber mein Weg.
Nee, aber ich glaube, das haben wir hier auch ein paar Mal schon besprochen, dieses Love what you do, und wenn du diese Passion hast, dann ist es auch echt schwer, einen schlechten Job zu machen und ganz schwer, dass es keiner mitbekommt. Und ich glaube, du bist da wirklich so ein Role Model, weil du sprudelst auch immer so von Ideen und die Energie, das kann ich mir total vorstellen, dass du da halt sofort auch andere Leute anstecken kannst mit dieser Energie. Aber sag mal, ist auch mal was schief gelaufen? Also wo du sagst, puh, da bin ich vielleicht dann doch mal falsch abgewogen?
Ja, ist eine gute Frage. Also es sind, glaube ich, oft natürlich Sachen schiefgelaufen. Also es ist jetzt nicht eine große Sache, wo ich sage, also natürlich gab es Zeitpunkte, es gab einmal einen Job, der hat mich total interessiert und den habe ich nicht bekommen. Sonst habe ich mich ja eigentlich sozusagen immer eher so nach außen gerichtet, bin ich ja eher angesprochen worden. Das war eine Sache, da war ich dann ganz gedrückt. Beim Nachhinein hat das in der Summe ja gar nichts ausgemacht, weil da ein anderer Weg war. Also ich glaube, ich bin da relativ... Also es haben Sachen nicht funktioniert, aber im Nachhinein gucke ich zurück und denke, ach, vielleicht war das ja ganz gut. Und im Job selber, ich meine, bis heute, dann weiß ich, wahrscheinlich geht uns das allen so, mache ich natürlich andauernd Fehlentscheidungen. Aber das führt ja meist auch zu irgendeiner Lernkurve. Also insofern empfinde ich das rückblickend nicht so. Ja, total. Ja. Also, und das ist, glaube ich, auch so wichtig. Als zweiter Treiber ist so dieses Lernen. Ich bin irgendwie total, ich würde mein Leben lang am liebsten nebenbei noch studieren oder so. Und das ist, glaube ich, wenn man lernen will, dann sind Fehler auch nicht so schlimm.
Nee, also absolut richtig. Und ich glaube, da müssen wir auch alle offen sein, Fehler zu machen und eben dann aber draus lernen. Und dann beim nächsten Mal was anders machen und zu schauen, ob es dann besser funktioniert. Ja. Aber trotzdem, wenn du sagst, Learnings sind wichtig, gäbe es trotzdem irgendwas, was du dem jüngeren Ich von dir so als Tipp geben würdest und was vielleicht auch den Zuhörenden hier nochmal eine Inspiration gibt? Ja, was würdest du anders machen? Was würdest du dir wünschen, schon früher gewusst zu haben, wie wichtig das oder das ist?
Ich wäre gern früher unangepasster gewesen. Also mein jüngeres Ich war sehr selbstkritisch immer und immer so dieses, das wird auch so klassisch, ne? So dieses, ich habe lange dann auch gebraucht, um so meine Stimme zu erheben und dachte mal, bin ich gut genug oder ist das jetzt adäquat? Das hätte ich mir im Nachhinein wahrscheinlich, hätte ich das früher machen sollen. Es geht ja auch um Energie. Ich glaube, wir haben ja alle relativ begrenzte Energie, die wir für Familie, Freunde, Hobbys und auch den Beruf brauchen. Und ich glaube, je mehr wir selber sind im Beruf und uns dafür auch nicht verstecken, desto mehr Energie haben wir für den Beruf. Und das war für mich eine Lernkurve, dass ich schon in den ersten Jahren immer geguckt habe und dann hieß es auch immer, ich bin immer, weiß ich nicht, zu laut, zu leise, falsche Anziehsachen oder keine Ahnung, gab immer irgendwas, wonach ich mich gerichtet habe. Und das würde ich im Nachhinein sofort allen sagen, seid ihr selber. Weil sonst verbraucht ihr Energie für Dinge, die nicht wichtig sind.
Ja, das ist echt ein super Hinweis. Ich glaube aber auch, dass sich da unser Umfeld und die Gesellschaft, aber auch Unternehmenskulturen da ja auch über die letzten Jahre signifikant geöffnet haben. Über die Diversity and Inclusion Diskussion, glaube ich, ist es auch viel einfacher jetzt. Mehr man selber zu sein. Aber trotzdem ist es wichtig, da nochmal immer sich wieder dran zu erinnern, weil ich würde dem auch zustimmen. Ja? Ja. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man was Doofes sagt. Es ist immer noch besser, als nichts zu sagen.
Ja. Aber ich weiß nicht, ob das bei euch in der Branche vielleicht auch lockerer schon immer war. Das kann ich gar nicht beurteilen, ob das weniger Vorgaben gab oder
Nee. Nee, nee. Also ich glaube auch wir sind ja durch hier bei Sky durch verschiedene vom börsendotierten deutschen Unternehmen als Teil von einem amerikanischen Konzern durch verschiedene Phasen gegangen, die auch die Unternehmenskultur betrifft. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass wir da auch nie aufhören, dran zu arbeiten, einfach eine offene, vertrauensvolle Kultur zu schaffen. Psychological Safety nennen wir das auch gerne, dass wir eben auch eine Atmosphäre schaffen, dass auch jeder die Stimme erheben kann. Ja, und sich dann einer sagt, ich traue mich nicht. Und das finde ich halt ganz wichtig als Teil auch von dem Thema Diversity and Inclusion, dass man überhaupt gewisse Stimmen hört. Ja. Und da stimme ich dir komplett zu. Da gehört halt dann jeder Einzelne dazu, auch den Mut dann zu fassen. Ja, und auch wirklich was zu sagen, auf die Gefahr hin, dass alle anderen im Raum sagen, es ist keine gute Idee. Aber manchmal ist es eine gute Idee.
Was wäre denn dein jüngeres Ich? Das würde mich interessieren, weil wir sind ja beide auch sehr ähnlich in vielen Sachen. Aber was...
Ja, also ich glaube, das wäre auf jeden Fall was. Das wäre mir jetzt nur gar nicht eingefallen. Aber das andere, was ich auch immer wieder gerne auch hier weitergebe, ist, wie wichtig auch Networking ist, wie wichtig es ist, sich innerhalb und außerhalb vom Unternehmen zu vernetzen, dass das auch Arbeit ist. Networking is work, ist einer meiner Lieblingssprüche, weil auch dafür muss man Zeit allokieren, die man halt nicht am Rechner sitzen kann und irgendwas erarbeiten kann. Und ich habe früher, als ich angefangen habe zu arbeiten, dachte, das Einzige, wofür ich bezahlt werde, ist ein Output, der in einem Word, Excel oder PowerPoint-Dokument sichtbar ist. Und das reicht halt nicht. Und du musst schon gesehen werden und auch schauen, dass das irgendwo auch eine Sichtbarkeit hat, was du tust und was so in deinem Kopf vorgeht. Und das ist so was, wo ich sage, das hätte ich schon gerne eher gewusst.
Wobei ich bei dem, das stimmt, das würde ich genauso unterschreiben, beim Networking mich oft gefragt habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch viel natürlich gelernt so über Networking, auch in so Seminaren. Und es gibt, glaube ich, verschiedene Arten des Networkings. Also ich habe für mich zum Beispiel, ich fand Networking auch super nervig und hatte keine Lust dazu. Habe auch keine Zeit dazu gehabt, auch mit Kindern und so. Aber so dieses, ich sag mal, Networking, auch so wie wir uns kennengelernt haben. Also ich habe das für mich gelöst, indem ich, mein Netzwerk bezieht sich auf Menschen, die ich mag. Also nicht so dieses, ich brauche jetzt, muss jetzt A, B, C kontaktieren, sondern eher so zu überlegen, wer gibt mir auch sonst positive Energie. Und ich finde, dann ist es auch wieder kein Energieräuber, dann ist es irgendwie was Gutes.
Ganz genau, aber dafür muss man erstmal rausgehen und überhaupt mal schauen, wer ist da noch. Und wie gesagt, bei uns beiden ist ja der Funke sofort übergeschlagen. und wie gesagt, hätte man sich nicht über Netzwerke mal kennengelernt, würden gewisse Dinge auch nicht daraus resultieren, neue Ideen und Verbindungen und eben dadurch vielleicht auch neue Entwicklungsmöglichkeiten für einen selber.
Ja, das stimmt.
Vielleicht machen wir da gleich direkt einen Sprung, weil du bist ja auch sehr ehrenamtlich engagiert. Da hast du mich ja auch direkt angeworben, dass du dich eben auch für Non-Profit-Organisationen wie Save the Children und dem IRC engagierst. Wollen wir vielleicht mal kurz einen Sprung da machen? Wie schaffst du es auch da? Was halt motiviert dich da? Aber wie schaffst du auch Zeit dafür zu finden? Mhm.
Also die Motivation, glaube ich, ist relativ klar, weil das genau ja diese Themen sind, die mich so treiben. Und das ist auch für mich einfach, das ist eher für mich ein Energiegeber, weil das sind einfach Themen, da muss ich aktiv sein. Einfach, das gehört irgendwie für mich dazu. Die Frage mit der Zeit ist berechtigt. Also ich mache das natürlich schon dann abends und am Wochenende. Ist natürlich auch, also ich meine, das sind ja Engagements, die kann man auch ganz gut eigentlich so stückeln, dass wenn ich Zeit habe, kann ich mehr machen, manchmal auch weniger. Aber es ist eher in meiner Freizeit. Also das ist vielleicht so die Downside, dass ich dafür dann nicht so viele Hobbys habe. Vielleicht ist das mein Hobby. Also obwohl das Hobby klingt so banal, aber das ist was, was ich nicht missen kann und nicht missen möchte. Und dadurch hinterfrage ich das auch nicht.
Nee, also finde ich auch ganz toll. Also auch in der Albright-Stiftung bist du ja im Beirat. Das ist ja auch für das Thema Gender Diversity eine ganz wichtige Institution. Gibt es irgendwas, was dir besonders am Herzen liegt? Oder sagst du, das sind einfach alles Themen, die ich so spannend finde? Da engagiere ich mich.
Mich interessieren, glaube ich, nochmal diese Gerechtigkeitsthemen. Das sind wahrscheinlich so zwei Sachen. Das ist einmal Diversity, breiter gesehen, aber natürlich auch nochmal Frauenrechte, weil das was ist, wo ich konkret natürlich auch selbst betroffen bin. Und dann eben diese, sag mal, globale Gerechtigkeit. Und ich weiß nicht, ob du oder ihr es gesehen habt. Ich habe ja dann auch mit vier anderen großartigen Frauen letzte Woche eine Kampagne gestartet, eine private Initiative zum Thema häusliche Gewalt. Die heißt #die Nächste. Und das ist etwas, was zum Beispiel auch so ein Herzensthema für mich war, weil wir gemerkt haben, dass viele Frauen auch gerade so in unseren Positionen betroffen sind und da eigentlich gesellschaftlich relativ wenig passiert, weil das ja ein hochstigmatisiertes Thema ist, wo auch sofort so komische Klischees hochkommen, dass das irgendwo so am Rand passiert. Und die Statistik zeigt eben, dass jede dritte Frau in Deutschland Gewalterfahrung hat. Es gibt dann so eine Zahl, jede Stunde erleben 13 Frauen, also während wir jetzt sprechen, häusliche Gewalt. Und wir gesagt haben, wir müssen da was tun und fühlen uns da irgendwie so in der Verantwortung, in unseren, ja, mit unseren Netzwerken da einen Beitrag zu leisten.
Also auch das finde ich ist ein ganz tolles Beispiel, wie du halt ein Role Model bist und auch in der privaten Initiative da auch viel Energie einbringst und auch den Mut hast, über solche Themen zu sprechen, die ja in der Tat eigentlich ziemlich tabuisiert oder nie so richtig auf den Tisch gekommen sind. Ja. Und das Stigma haben, dass das doch eher am Rande der Gesellschaft stattfindet, aber halt nicht bei Top-Managerinnen. Und ihr seid, glaube ich, 5 Frauen, die sich zusammengetan haben. Und wir wart jetzt das Titelblatt vom Fokus am Wochenende.
Ja,
und
mit 40 anderen Frauen. Und wir haben natürlich gesagt, wir wollen, also sozusagen, das ist ja ein Thema, was alle Frauen betrifft in Deutschland, egal welchen Position oder Bildungslevel sie haben. Und die haben wir gesagt, wir müssen uns da engagieren. Insofern war das auch sowas, es war wahnsinnig energieintensiv und auch so dieses Cover und die Betroffenen mit denen zu sprechen, die zu finden. Und wir haben natürlich auch noch viel vor. Aber das ist auch eher so was, ich hinterfrage das gar nicht, das muss jetzt so sein.
Und was habt ihr da für ein Feedback bislang bekommen? Also ich habe ja versucht, auch auf meinen Social-Media-Kanälen, also Social-Media nicht so Experte, mich zumindest dran zu beteiligen. Aber was habt ihr sonst so für Feedback bekommen?
Extrem positiv. Also ich war überrascht über unglaublich viel positives Feedback, auch von ganz vielen Seiten, von denen ich es gar nicht so erwartet hätte. Also auch so eher wir hatten natürlich Bedenken, weil wir sind jetzt eher so in der Wirtschaft unterwegs, dass da gleich sowas kommt mit, was lehnt euch aus dem Fenster. Aber ganz viel Mut zugesprochen und, was ich aber auch erschreckend fand, viele Frauen, die sich bei uns gemeldet haben, die eben auch jetzt sich sozusagen outen und sagen, ja, ich bin auch betroffen. Was auch nochmal so ein ganz schöner Schocker war. Auch wenn man es eigentlich weiß, weil wenn man die Namen und die Gesichter hat, ist ja nochmal eine andere Geschichte.
Ja, also ich fand es auch ganz, ganz berührend und kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Mut das erfordert, das auch so öffentlich dann auf den Tisch zu bringen. Aber ich glaube nur so, ich meine, deswegen wirst du jetzt wahrscheinlich nicht die Täter ändern, aber ich bin der festen Überzeugung, das schafft einfach ein anderes Bewusstsein und gibt den Opfern mehr Empowerment, sich eben aus diesen Situationen besser rauszulösen oder eben Hilfe zu suchen.
Genau, weil das ist eben so dieser Grundpunkt war ja, dass wir gesagt haben, dass das Hauptthema ist ja diese Stigmatisierung, also dass betroffenen Frauen immer geraten wird zu schweigen. Und das war auch was uns aufgestoßen ist, dass immer so dieses Schweige, sonst gibt es berufliche Nachteile oder wie sieht das aus? Und dass wir gesagt haben, das darf nicht sein. Und wir ja auch den Fokus damit auf die Täter schicken wollen. Also diese Frage, wenn Frauen wie wir auf dem Titel betroffen sind, wer sind denn dann die Täter? Sind das unbedingt die, an die man so im Kopf denkt? Oder sind das vielleicht Leute in sehr verantwortungsvollen Positionen, sehr sichtbaren Positionen? Also ich hoffe, dass wir damit was anstoßen.
Also bei mir hast du auf jeden Fall schon was angestoßen und dann hoffe ich mal, dass das eben auch eine Welle ist. Weil ich dabei, wie wir bei vielen Themen von Diversity oder auch Sustainability. Oft geht es ja auch darum, das Bewusstsein zu ändern, überhaupt mal eine Awareness zu schaffen, einfach auch mal seine eigenen Biases zu realisieren, was man selber so vertabuisiert oder für Vorurteile im Kopf hat. Und da finde ich, ist der ganz wichtige erste Schritt wirklich ein Dialog und sich mit den Themen auseinandersetzen. Und da machst du halt nicht nur bei dem Thema, sondern auch bei so vielen, bist du so wahnsinnig aktiv. Vielleicht um das Thema vielleicht nochmal weiterzugehen zum nächsten Thema, was ich auch hochspannend finde, was für uns als Company auch wichtig ist, das Thema Sustainability. Ich glaube, auch das ist ja ein Thema, was du in unterschiedlichsten Funktionen sehr, sehr unterstützt. Magst du uns da ein bisschen erzählen, was du so machst?
Ja, genau. Also es ist ein Thema, was ich seit über 20 Jahren mache. Ich habe das damals für das Wirtschaftsministerium gemacht. Und da war das aber damals noch so ein totales Silo-Thema. Ne? Da war immer eher so das könnte uns irgendwie schaden und kostet und das eher wegzuhalten. Und habe das jetzt sozusagen in den letzten 20 Jahren in verschiedenen Positionen begleitet. Und jetzt bei der Allianz war eben wirklich ganz toll zu sehen, wie wir geschafft haben, dieses Thema, was ja eher so früher so ein, ja, so dieses, das ist ein Risiko, das sind Kosten, das halten wir uns weg, wirklich ins Geschäftsmodell zu integrieren. Und habe mich da auch viel mit, also mit Opportunitäten, mit Geschäftsopportunitäten beschäftigt, weil ich auch mal dachte, solange das immer so als Risikothema oder Compliance-Thema gesehen wird, kriegen wir kein Mindset-Change. Und wir haben dann eben viel, uns viel bemüht, wirklich konkrete Opportunitäten aufzuzeigen, damit so klar wird, das ist was, da kann man was Gutes für die Welt tun und nebenbei auch noch was Gutes fürs Geschäft. Und das widerspricht sich nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass so die Leute, damit die Leute mitgenommen werden.
Hast du da vielleicht ein Beispiel für uns? Weil wir diskutieren ja auch immer viel und ist es dann mehr so das, Social Responsibility oder ist es wirklich ein Shareholder-Value-Thema? Mittlerweile gibt es ja auch viele Sustainability-Reports, die weltweit die Unternehmen veröffentlichen, aber ich glaube, es gibt immer noch keinen einheitlichen Standard. Also wie blickst du da auch aus so einer, ne, aus so einer organisatorischen Sicht drauf, wie weit wir da auch sind? Das Thema, ist es Greenwashing oder ist es wirklich ernst gemeintes gesellschaftliche Verantwortung?
Also ich kann ja euch im Konkret, es ist jetzt die Finanzindustrie, aber ich glaube, das gibt's für jeden. Also wir haben einfach mal gesagt, wir gucken uns an, das gibt etwas, dieses Net Zero Commitment. Also dann haben wir eben gesagt, okay, es gibt verschiedene Sektoren, die sind ganz wichtig im Ganzen, sozusagen, wenn wir über Klimaschutz reden, und haben dann eben gesagt, okay, das ist jetzt Bauen oder Verkehr, also haben das runtergebrochen und haben das dann nochmal für die verschiedenen Regionen runtergebrochen und das wirklich dann Schritt für Schritt übersetzt in, also für uns, weil wir sozusagen investieren in Investitionsmöglichkeiten. Also es gibt dann auch eine Studie, die hat gesagt, man braucht bis 2050 Investitionen von, ich glaube, es waren 275 Trillionen US-Dollar. Das sind ganz viele Nullen. Und der größte Teil kann ja nicht vom öffentlichen Sektor bezahlt werden, zumal der ja sowieso durch die Pandemie und durch geopolitische Konflikte sehr, sehr reduziert ist. Und haben gesagt, okay, was könnte denn unser Anteil sein, wo wir dann mit Finanzierung reingehen, und haben das dann als, ja, so als Ideen entwickelt. Und damit hatten wir ja was, wo wir sozusagen zu dem Problem positiv beitragen, aber gleichzeitig passt das in das, was wir sowieso machen und womit wir auch salopp gesagt Geld verdienen. Und das finde ich eigentlich einen schönen Ansatz, weil dann hat man beides.
Ja, es gibt ja auch immer mehr Nachfrage, auch von Investoren in grüne oder nachhaltige Projekte. Genau. Ist das auch was, was ihr da bei der Allianz seht, wenn ihr da investiert, dass ihr da auch den richtigen Support bekommt? Weil ich meine, ihr seid ja auch ein börsennotiertes Unternehmen. Das Thema Shareholder Value auch wichtig sein.
Genau, ich glaube, das ist für einen Versicherer sowieso extrem wichtig, weil wir langfristig anlegen. Und wenn du langfristig anlegst, musst du dir ja immer überlegen, was ist denn in 20, 30, 40 Jahren, wie sieht es denn da aus? Und damit bist du, also musst du ja solche Themen mitdenken, langfristige Nachhaltigkeitsthemen, weil du sonst ein Problem hast. Insofern, glaube ich, verbindet sich das auch ganz gut, dieses Engagement mit dem, was wir ohnehin machen. Und ich glaube, das zu identifizieren, sich zu überlegen, wo passt denn das, wo ist es nicht nur, ich sag mal, CSR oder irgendwie Compliance, sondern wo kriege ich einen Mehrwert mit dem, mit meinem Kerngeschäft? Das ist sicherlich wertvoll, da mal drüber nachzudenken.
Jetzt hast du ja auch einen Blick auf die ganze Welt. Ich glaube, du bist ja auch im Aufsichtsrat von euren Organisationen. Wo war es? In China und?
China und USA, genau.
Und USA, okay. Also wirklich in alle Richtungen streckst du deine Arme aus. Würdest du jetzt sagen, das ist ein Trend, der ist wirklich global, dass wirklich auch Unternehmen in allen Regionen dieser Welt so denken? Oder ist das eher noch ein westliches Phänomen?
Ich würde sagen, es ist global. Also auch in China ist das eine Diskussion, in USA auch. Sicherlich hat Europa in vielen Bereichen eine gewisse Vorreiterrolle. Also gab es jetzt auch viele legislative Initiativen in den letzten Jahren. Aber grundsätzlich sehe ich das, zumindest da, wo ich Einblick habe, sehe ich das überall in verschiedenen Schritten. Was sicherlich immer so ein bisschen so ein Problem ist, dass es wenig globale Abkommen gibt, ne, die ganz klar sind. Aber das kommt überall hoch und ist überall wichtig.
Mhm. Aber würdest du sagen, es ist insgesamt auch ein positiver Trend
für
unsere
Fall.
Welt auf je, und
ja,
für
auf
unsere
jeden
Zukunft?
Fall. Ja, auf jeden Fall. Also positiv sowieso. Ich meine, ich bin ja total für solche Themen engagiert. Aber ich glaube auch, das ist kein Widerspruch zu dem, was wir machen in den Unternehmen. Insofern bin ich da eigentlich also optimistisch, auch wenn wir Gas geben müssen.
Nee, super. Vielen, vielen Dank. Ich würde wahnsinnig gern noch mal ein bisschen auf deine Ehrenämter im Non-Profit-Bereich eingehen, weil ich weiß nicht, ob alle Zuhörenden genau wissen, was das International Rescue Committee macht, was die Albright-Stiftung macht, was Save the Children machen. Und ich weiß, das sind dir ja auch ganz große Herzensthemen. Magst du uns vielleicht einfach noch mal so ein paar Beispiele geben, was ja. machen die Organisationen ja. und ja. Wie können wir das vielleicht auch alle unterstützen?
Ja, IRC unterstützt ja dankenswerterweise schon. Also IRC ist eine ganz große amerikanische Organisation ursprünglich gewesen, jetzt auch global und wirkt. Es gibt auch in Deutschland eine Organisation, die sich primär mit Fluchtthemen, Migration beschäftigt, aber natürlich mit all den verbundenen Themen, was dann natürlich Armut, Frauenrechte, also sozusagen Gesundheit, das baut sich da alles drumherum. Save the Children ist eine global agierende, ja, ein Kinderhilfswerk. Also auch da wiederum alle Themen, die dazugehören, Bildung, Gesundheit, Sicherheit, da hängt, wirkt alles dran. Und die Albright-Stiftung ist eine schwedische Stiftung, die sich vor allem für ja, mehr Diversität, aber auch mit dem Fokus auf Frauen in Führungspositionen einsetzt. Und die gibt es seit einigen Jahren auch in Deutschland und die macht wirklich auch eine ganz tolle Arbeit, weil die schaffen das, dieses Thema der Unterrepräsentanz von Frauen, zum Beispiel in Vorständen und Aufsichtsräten, immer sehr gut zu tracken. Also da gibt es dann auch einmal im Jahr einen Bericht, wo dann so eine Liste, wo dann auch steht, welche Unternehmen sind gut, welche sind schlecht. Das finde ich immer sehr bildlich dargestellt. Und die denken sich auch immer tolle, wie soll ich sagen, tolle Ideen aus, wie ein Thema transportiert wird. Also vor ein paar Jahren gab es dann zum Beispiel diesen Thomas-Kreislauf. Da gab es einen Bericht, da wurde gesagt, es gibt mehr Thomasse in den deutschen Vorständen als Frauen. Und das finde ich gut gemacht, weil das bleibt total hängen und zeigt aber auch, wie absurd das Problem ist.
Ja, wie Thomasse. Also falls ein Thomas zuhört, nicht persönlich gemeint, sondern ich glaube, es gab einfach dieser Geburtenjahrgang. Da gab es wahrscheinlich wahnsinnig viele Thomasse und
Christians, glaube ich auch.
Christians, ja, das kann gut sein.
Oder Stefan, sie sagen, ja.
Ja, alles schöne Namen, wie gesagt, ist, glaube ich, ist nur als Bild zu verstehen. Aber wenn du jetzt in dich reinhörst, sind alle Themen für dich gleich wichtig? Oder hast du so ein super, ja, mega Lieblingsthema?
Nee, beides. Also dieses Frauen- oder Diversity-Thema und das ist für mich ja alles so unter diesem Hut Gerechtigkeit. Also insofern, ja. Also ich sag mal, diese Gerechtigkeit, globale Gerechtigkeit, aber eben auch Diversity und dann eben als ein Teilbereich Frauen, das ist mir wichtig. Und das hängt für mich irgendwie auch alles eng zusammen.
Hast du denn Role Models?
Ich habe ganz viele so Role Models im Alltag eher. Also Frauen oder die in meinem Umfeld sind, die aufsprechen, die, ich war zum Beispiel gestern gerade bei einem Event von der Düsen Tekkal, dem Club der mutigen Frauen. Da waren so ganz viele Frauen, die so im Alltag ganz viel mutige Sachen machen. Also das finde ich zum Beispiel, das ist was mich immer wieder total fasziniert und auch anspornt. Und natürlich ansonsten, wenn ich Bewegung sehe, wie jetzt natürlich die mutigen Frauen in anderen Ländern, wie sie aufstehen, ob das jetzt Iran ist, Afghanistan, das sind natürlich so Sachen, wo ich dann auch immer in ganzer Bescheidenheit denke, wow, also das ist nochmal eine ganz andere Ebene an Mut und Role Models als das, was wir hier sind oder sein können.
Da kann ich gar nicht genug zustimmen. Das sind natürlich nochmal ganz andere Ausgangsvoraussetzungen, Dimensionen, denen da Gerechtigkeit und Gleichstellung gelebt wird. Ja, ich würde jetzt überleiten, also könnte noch mal eine Stunde weiter über jedes einzelne dieses Thema reden. Aber du weißt ja, ich habe am Ende des Podcasts immer drei Sätze, die ich bitte, meinen Gast zu beenden.
Ja.
Und bin sehr gespannt, was du für Ideen mitbringst, die zu beenden. Wir können auch gerne dann darüber noch ein bisschen sprechen, was da so die Motivationsgründe sind, warum du den Satz so beenden würdest. Der erste Satz, ich erkläre es auch noch mal kurz, ist, wenn ich Kaiserin von Deutschland wäre, dann, und der Grund, weshalb ich nicht Bundeskanzlerin, sondern nach der Kaiserin-Frage ist, dass du wirklich entscheiden kannst, ohne demokratische okay. Prozesse. Das heißt, wenn du sagst, die Zebrastreifen sind ab morgen grün, dann kannst du das entscheiden. Ja, also wie kann jemand, dem Gerechtigkeit so wichtig ist, ja, was würdest du mit dieser Macht tun?
Okay, also vorab vielleicht, ich bin froh, dass es keine Kaiserin gibt, aber wenn ich sie wäre, dann ich würde mir wirklich das Thema Gerechtigkeit forcieren oder pushen und vor allen Dingen Was ich schön fände, ich würde versuchen, dafür zu sorgen, dass wir mehr, ich sag mal, mehr menschliche Großzügigkeit miteinander haben. Und das klingt ja zu plakativ und irgendwie, aber dieses, dass wir besser miteinander umgehen, weil ich glaube, dass das eben auch ein Kernelement ist, dass wir viel mehr Respekt füreinander zeigen müssen. Und wie gesagt, dann vielleicht auch diesen ganzen Diversity-Komplex vielleicht viel menschlicher angehen könnten.
Kannst du das noch ein bisschen erläutern? Wie würdest du da als Kaiserin das umsetzen?
Ja, das ist schwierig. Na, als Kaiserin könnte ich ja die Strukturen ändern. Also ich glaube, ich würde erstmal die Strukturen ändern, weil das ist auch so ein Thema. Wir reden immer über Diversity, über bring dich selbst zur Arbeit. Aber was mich eigentlich am meisten stört, ist, dass ich so denke, das ist alles ganz schön, aber wir ändern ja die Strukturen nicht. Also wir wollen jetzt sozusagen, dass wir alle unterschiedlich sind, aber uns jetzt auch gerade in Unternehmen, aber in die Strukturen quetschen, die eigentlich seit den 50er Jahren oder noch länger da herrschen. Und ich glaube, das ist ein falscher Ansatz. Also insofern würde ich erstmal gern Strukturen verändern und würde hoffen, dass die Menschen, dass dadurch eine größere Toleranz auch eintritt. Weil ich finde, die Lösung kann nicht sein, dass wir uns in die bestehenden Strukturen divers einbringen, weil das wird uns nicht gerecht. Und das führt dann dazu, dass wir dann vielleicht auch untereinander, weiß ich nicht, dass wir untereinander Diskussionen und Kämpfe und Reibung haben, die unnötig sind.
Aber kannst du ein Beispiel geben, was könnte eine Struktur sein, die man ändert? Also ich denke jetzt schon wieder ans Unternehmen. Und
ja, ich denke auch ans Unternehmen natürlich. Ja. Ich denke jetzt immer an Unternehmensstrukturen, da bin ich auch eng. Aber ich meine, es hat sich ja ein bisschen was verbessert seit der Pandemie, finde ich, wie wir arbeiten. Aber das sind Strukturen, das sind Bewertungsstrukturen. Also zum Beispiel, also diese Diskussion, die es ja auch gerade gibt, muss ich immer voll arbeiten? Ist Präsenz bei der Arbeit so wichtig? Also nicht nur Präsenz im Sinne von im Büro sitzen, aber auch wird gewertschätzt, dass es auch viel introvertierte Menschen unter uns gibt, die nichts sagen. Also es ist ja immer noch dieses man muss was sagen im Meeting und gucken, wo man sitzt und gerne ein bisschen lauter sprechen. Also ich glaube einfach versuchen, diese ganzen Bewertungskriterien auch aufzuheben und da viel offener zu sein und damit auch ja letztendlich so eine gewisse Strukturlosigkeit zu schaffen, die es den Leuten viel einfacher macht, da auch Erfolg zu haben, viel unterschiedlicheren Menschen. Und das geht ja nicht nur um Mann, Frau oder Nationalität, sondern wirklich auch um Charaktere, wie wir sind. Das ist mir zu sehr geprägt von einer sehr langjährigen männlichen bestimmten Wirtschaftswelt.
Würde da auch bei dir das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie drunter fallen? Du hast ja selber zwei Kinder.
Das sowieso, aber selbst wenn man keine Familie hat, also ich habe vollen Respekt, dass das Leben, ich glaube, wir sind gut im Job, wenn wir auch glücklich in unserem Privatleben sind und ob das jetzt Kinder sind oder Tiere, Hobbys, irgendwas, ist ja egal, aber dass wir da viel mehr Freiraum und Flexibilität lassen und das auch wertschätzen, dass es gut ist, wenn Menschen ein ausgeglichenes Privatleben haben und da eine gesunde Kombination zum Beruf finden.
Ja, ich glaube, dann braucht du auch keine Work-Life-Balance, sondern hat man idealerweise nur insgesamt ein Leben, wo halt Arbeit dazugehört und Arbeit hoffentlich auch nicht nur so ist, wie am Fließband irgendwo stehen, bis einem das Kreuz wehtut.
Genau, also ich glaube, das ist wichtig. Das würde ich versuchen zu verändern.
Super. Also die Antwort habe ich noch nicht bekommen. Sehr spannend. Der zweite Satz ist jetzt ein bisschen Klischee. Schon ein paar Mal überlegt, ob wir ihn ändern, aber es gibt ihn immer noch. Wenn ich als Mann geboren wäre, dann?
Also ich bin froh, dass ich als Frau geboren bin, aber wenn ich als Mann geboren wäre, würde ich mich sehr für eine Gleichsetzung, Gleichstellung einsetzen, weil ich glaube, dass die Männer auch sehr viel glücklicheres Leben hätten, wenn auch sie die Strukturen verändern würden und da mehr Gleichheit wäre. Ich glaube, da würden wir alle profitieren. Und ich glaube, für die Männer wäre das auch eigentlich eine große Erleichterung.
Jetzt hört man ja auch manchmal, dass Männer sich diskriminiert fühlen, wenn es um Frauenquoten und so geht. Das heißt, wenn du der Mann wärst, als Mann geboren wärst, dann wärst du definitiv nicht einer der Sorte, der sagt, das ist Diskriminierung.
Ich glaube nicht, nee. Also ich glaube, ich würde dann auch eher versuchen, sozusagen Strukturen so zu verändern, dass ich vielleicht auch als Mann, was ich lange Elternzeit nehme, lange zu Hause bleibe, mich um die Kinder gleichberechtigt kümmere und eben genau dieses, also ich finde Work-Life-Balance ein doofes Wort, aber das nennt man es aber Life-Balance. Aber wie gesagt, die jetzigen Strukturen, die machen doch eigentlich niemanden glücklich.
Nee, spannend. Jetzt gehen wir noch zum dritten Satz. Die nachfolgende, du hast ja auch eine Tochter. Die nachfolgende Generation von Frauen wird es leichter haben, weil?
Ja, ich habe darüber nachgedacht. Ich hoffe, dass sie es leichter haben. Ich denke, dass wir es immer ein Stück weit leichter haben. Also wir haben es ja auch leichter als jetzt vielleicht die Frauen vor 30 Jahren. Aber ich glaube, sie werden es leichter haben, weil es normaler ist, dass Frauen in vielen Bereichen repräsentiert sind, wo sie es vorher nicht waren. Trotzdem glaube ich, dass wir, wie gesagt, gesellschaftlich noch viel tun müssen, um so stereotype Bilder abzubauen. Und ich meine, dieser Begriff Unconscious Bias, ne, das ist ja auch ernstzunehmend. Also wir haben so viel in unseren Köpfen an Rollenmodellen. Und ich glaube, das ist schon noch ein langer Weg, um das irgendwo anzugehen und da wirklich Freiheit für die, jetzt für meine Tochter zum Beispiel, zu schaffen.
Ja, hast du das Gefühl, deine Tochter hat schon andere Rollenbilder im Kopf, als die, mit denen wir vielleicht groß geworden sind?
Was mir positiv auffällt, ist, dass da, glaube ich, viel mehr Selbstbewusstsein ist. So dieses, also ich glaube, was wir auch vorhin gesagt haben, ne, wir sind ja, glaube ich, eher die Generation, die so sehr, sag ich mal, etwas eher devot in den Job gegangen ist und dann eben vielleicht gerade als Frau nochmal extra leise gesprochen hat. Oder, also ich weiß, bei mir war es so, ich das, ne, dieses nicht sofort da rumrümpeln. Und ich glaube, da sind die selbstbewusster. Also das ist so, ich merke das oft in Diskussionen, dass, oder wenn ich Selbstzweifel über was so äußere, dass die da so, ob das jetzt äußerlich oder innerlich ist, da sind die, glaube ich, viel selbstbewusster, was ich toll finde.
Ja, nee, den Eindruck habe ich auch. Und das kann man auch nur feiern, dass eben dieses Selbstbewusstsein da ist, ohne dass es jetzt in der Selbstüberschätzung geht.
Genau. Das ist eben nicht dieses, so wie wir, glaube ich, wir hatten ja ein anderes Modell, so dieses erstmal leise sein, zuschauen. Und da sind die, finde ich, besser. Also das finde ich toll. Also,
ich glaube auch unsere Hierarchie, also sprich zu mir, es sind auch noch viel in hierarchischeren Strukturen irgendwie denkend aufgewachsen. Also so habe ich das zumindest erlebt. Und jetzt sage ich halt auch, würde ich auch meinem Jüngeren nicht vielleicht noch als Tipp geben, lass dich von Hierarchien nicht abschrecken. Es sind alles Menschen. Manche sind total nett und manche passen halt nicht so gut zu dir. Aber lass dich nicht erschrecken von irgendwie Hierarchien. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein gesellschaftlicher Wandel, der, glaube ich, schon stattfindet. Und wo ich glaube schon, dass die nächste Generation das auch viel selbstbewusster sieht und sich nicht in irgendeine Schublade erstmal drängen lässt. Und das macht mir Mut, das finde ich toll. Ja. Und natürlich kann ich jetzt immer nicht für alle sprechen, aber ich hoffe einfach, dass die nächste Generation genau dieses Selbstbewusstsein und diesen Mut, den du auch vorlebst, liebe Anna, weil das würde ich noch ergänzen. Ich glaube auch diese Role Models, desto mehr es da eben gibt, wo man sagt, mit der Person oder mit der Person kann ich mich identifizieren. Und die gibt mir dann auch Mut und eine Inspiration, und vielleicht auch ein anderes Selbstbewusstsein, gewisse Dinge zu machen, die man sich vielleicht ohne diese Inspiration nicht getraut hat. Ich glaube, das ist auch, das sind vielleicht kleine Dinge, aber viele kleine Dinge machen dann doch einen großen Unterschied. Und deswegen vielen, vielen Dank, Anna, dass du dir zeigen hast. Wie gesagt, du bist für mich ein unglaubliches Role Model.
Und danke dir.
Eine ganz tolle Frau, ein toller Mensch. Und wenn du mir irgendwann mal verrätst, wo du all diese Energie hernimmst, um all diese vielen Dinge zu machen, dann ist es, oder behalt das Geheimnis für dich. Aber ich finde es Wahnsinn, mit wie viel positive Energie du die Dinge angehst, wie du die Menschen mitnimmst und sie ansteckst. Und ich hoffe, das gibst du auch an deine Kinder weiter, dass die das auch weiter weitergeben können in ihrer Generation. Vielen, vielen Dank für all dein Engagement, für die Inspiration und jetzt noch last but not least hier für die Zeit, die du mit mir hier geteilt hast.
Danke dir sehr, liebe Elke, und ich freue mich sehr, dass wir uns kennen und dass wir auch außerhalb des Podcasts immer so schönen Austausch haben. Danke.
Ja. Vielen Dank für deine Zeit nochmal, Anna, und bis bald.
Ja, tschüss.
Das war Kopfraum, die Podcast mit Elke Waldhelm von Sky.